Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge à la carte. Heute sind wir im King in Berlin, Peberg. Das Restaurant ist in einer alten Brauerei und hat einen der ältesten Biergärten der Stadt. Stylische Drinks und moderne Küche schreien nach spannenden Gesprächen. Also let's go! Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe nach meinem Abitur mit Jura angefangen. Und das lag zum einen daran, dass ich ein bisschen viel Suits geguckt habe und einen kleinen Crush auf Harvey Specter hatte. Und zum anderen, weil ich immer die Person sein wollte, die schon ganz genau weiß, was sie machen möchte. Und jetzt sitzen wir hier in meinem eigenen Podcast. Und auch der hat mehrere Jahre gedauert. Wir mussten das Konzept nochmal komplett neu machen. Und dann wurden uns ein paar Steine in den Weg gelegt. Und jetzt sitzen wir hier. Aber das alles wäre nicht möglich gewesen ohne ein paar Sinnkrisen, ohne ein paar Umwege. Und dafür habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der auch schon viele Umwege hinter sich hat und mit dem wir heute einfach mal ein bisschen über seinen Lebensweg, seine Erfahrungen und seine Umwege reden werden. Hallo und herzlich willkommen, Gründer und kreativer Leiter von Haderlump, Johann Erhardt. Schön, dass du heute da bist. Willst du dich einmal kurz ein bisschen vorstellen, was du machst?
Ich bin Johann Erhardt, bin 30 Jahre alt, habe vor ein bisschen über dreieinhalb Jahren die Modemarke Haderlump gegründet, zusammen mit meinen engsten Freunden. Und ja, machen Bühnenoutfits für Musikerinnen und Musiker und ja, ab und zu eine Fashion-Show.
Ja, da durfte ich schon bei sein. Das war sehr, sehr schön. Wie kam es dazu, dass ihr Haderlump gegründet habt? Warst du schon immer in der Modebranche oder was hat dich dahin geführt?
Also eigentlich, um nochmal zurückzukommen, war ich in der Kellnerlehre, als ich 19 Jahre alt war, bis ich 20, 21 wurde. Und dann habe ich mit meinem besten Freund in der Küche gesessen und wir haben uns ein paar Bier geteilt. Und dann haben wir darüber geredet, was wir mal in der Schule für Fächer hatten. Und wir hatten mal so einen Nähkurs. Und dann habe ich ihm das erzählt und er meinte so, hey cool, lass doch anfangen mit Nähen. Und dann wurde das mein Hobby. Das habe ich jeden Tag 13, 14 Stunden gemacht, wenn ich frei hatte, weil das absolut mein Hobby war. Und dann war ich irgendwann mit der Gastronomie ein bisschen am Ende, weil es sehr lange Tage waren, sehr viele Schichten und einfach mega anstrengend ist. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, Modedesign zu studieren. Und dann kam halt auch sehr schnell Covid nach dem vierten Semester. Und dann kam mein ältester oder ein sehr älterer Freund, Jules, zu mir und meinte, ey, lass mal was gründen. Und so hat es dann irgendwie angefangen.
Hammer. Wie kamt ihr auf den Namen?
Tatsächlich einfach Wikipedia, weil Haderlump ist ja eigentlich eine Beleidigung, wie zum Beispiel heutzutage man Penner sagen könnte würde. Und eigentlich sind es Lumpensammler aus dem 18. Jahrhundert, die Textilreste genommen haben und es zu Papiermühlen gebracht haben, um daraus Papier herzustellen.
Ah, krass.
Das heißt, es sind so eine Art Pioniere des Recyclings. Mhm. Und so kam das Ganze auf.
Okay.
Der Name.
Dann würde ich sagen, stoßen wir jetzt allererstes mal an.
Hey!
Cheers. Cheers! Schön, dass du da bist.
Danke.
Was sagst du zum Wein?
Ich finde ihn gut.
Ich bin
kein Profi, was es angeht.
Kein Profi? Was würdest du sagen, wie schmeckt der im Abgang? Bisschen säuerlich, oder?
Ja, aber.
Ich bin auch absolut kein Profi, es war ein bisschen geraten.
Ich würde gerne sagen, es ist ein Riesling, aber wahrscheinlich ist es keiner. Wisst ihr, was es ist?
Theoretisch ja, praktisch habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf, was es ist. Nee.
Okay.
Kann ich dir später noch
sagen. Aber sehr lecker. Danke.
Was war das erste Kleidungsstück, was du gemacht hast?
Ich habe es immer noch tatsächlich.
Ja, würdest du es auch noch tragen?
Nein, es würde nicht passen. Nein, weil ich habe damals altes Bettlaken genommen und gedacht, daraus mache ich ein T-Shirt. Mm. Aber da ist ja kein Elastan drin. Mhm. Das heißt, du kannst es nicht über den Kopf ziehen.
Ah, oh mein Gott.
Das heißt, du kriegst es nicht angezogen oder nicht wieder ausgezogen.
Aha.
Außer man hat halt irgendwie relativ schmale Schultern. Ich bin halt recht breit gebaut, deswegen das geht nicht. Mm. Aber ja, das habe ich immer noch.
Irgendwie cool, aber hast du das eingerahmt? Oder?
Genau so.
Ja?
Ja, das kommt wirklich? Dann auch in neuen AT, kommt das dann in die Wand. Ich habe das jetzt zu Hause.
Mm.
Und das ist so das erste Stück, was ich genäht habe.
Stimmt, das alte Atelier ist jetzt wo? In Berlin?
Genau, wir sind Grenzallee in Neukölln. Mhm. Genau so 10 Minuten vom S-Bahnhof. Und jetzt Mitte Oktober werden wir Richtung Hallisches Tor in so Kreuzberg-Mitte ziehen im Grunde.
Mhm.
Weil wir dann den ersten Laden haben.
Das ist so cool. Der erste Laden, bist du aufgeregt?
Voll. Total.
Das ist so toll.
Also ich liebe, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich liebe es, in Neukölln zu sein. Und wir haben uns da immer Stück für Stück vergrößert und sind auf 170 Quadratmeter. Aber jetzt kommen halt immer mehr Leute dahin und kommen fast täglich und wollen halt was kaufen. Wir sitzen halt da und sind halt null vorbereitet darauf. Und man platzt halt direkt ins Atelier rein. Und manchmal wollen wir den Leuten das gar nicht zeigen, was wir da gerade tun. Oder sitzen dann beim Mittagessen, dann kommen halt Leute rein, die sitzen beim Futtern. Und dann sitzen wir halt da und denken so, nein. Und deswegen ist jetzt das neue Atelier, ist erst man kommt in ein Geschäft rein und dann kommt man in die Atelier dann rein, weil wir dann ein Produktions-Atelier haben und ein großes Atelier für die Shows und Einzelanfertigung.
So cool. Ja. Wann ist die nächste Show?
Am 31. Januar wahrscheinlich.
Habt ihr schon was geplant?
Wir haben gar nichts.
Wann geht es los mit der Planung?
Wir versuchen immer, das so ein bisschen zu takten, Monaten. Das heißt, wir haben jetzt 3 Monate Zeit für Online-Shop, Produktion, Messen und Einzelanfertigungen für Musikerinnen und Musikerinnen. Wir haben jetzt viel mit Luciano gemacht. Wir hatten ein Projekt mit Billie Eilish. Wir haben jetzt gerade noch eine große Anfrage. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf.
Können es piepen sonst.
Okay, Kim Kardashian haben wir jetzt gerade eine Anfrage reinbekommen. Und solche Sachen bearbeiten wir gerade einfach.
Was genau habt ihr gemacht mit Billie Eilish und
Luciano? Für Luciano machen wir für die Tour so Custom-Outfits. Dass er das dann auf der
Bühne trägt.
Ja, schon relativ viele. Der war ja auch bei uns bei der Show. Alle guten Dinge sind 3, hat es endlich geschafft. Und für Billie Eilish waren wir bei einem Panel dabei, wo sie in Berlin ihren Auftritt hatte. Und vorher macht sie so ein Panel über Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit halt in den Ländern, wo sie halt den Auftritt hat. Und da waren wir bei dem Panel dabei, wo sie dann zum Schluss das abmoderiert hat. Und das war schon eine krasse Erfahrung, weil die ist halt nur mit Bodyguards unterwegs.
Ja, die ist einfach internationaler Weltstar.
Ja, wahrscheinlich einer der ältesten Menschen der Welt, ja. Sehr gut.
Okay, dann starten wir mit dem ersten Gang. Ich würde sagen, let's try.
Let's try.
Let's try. Und währenddessen kannst du mir mal erzählen, wie das so ist als Creative Director, als kreativer Leiter bei Hadalum. Wie kommst du zu den Pieces? Woher ziehst du Inspiration?
Meine Lieblingsfrage, woher ziehst du Inspiration?
Das ist deine Hassfrage.
Nein, ein bisschen, aber ist okay. Nein, ist total ist spannend. Okay. Nein, ich glaube, wir haben uns halt aus dem Kollektiv heraus gegründet. Mhm. Und deswegen ist halt die Marke entstanden aus mehreren Leuten, die zusammenarbeiten und gerne zusammenarbeiten. Mhm. Und wir haben halt einfach so die Thematik, dass ich eine Geschichte erzähle und dann das Team frage, ob die darin Potenzial sehen. Wie zum Beispiel jetzt mit Ex Libris, dass ich in einer Bar war und habe ein älteres Pärchen kennengelernt. Und dann haben wir über Job geredet und dann haben die mir erzählt, dass sie Ex Libris handeln. Und ich war halt so, was ist das? Wusste ich überhaupt nicht. Und dann haben die mir erklärt, dass man früher so alte Bücher markiert hat. Das heißt, als die ersten Bücher rauskamen, hat man in seinem Buch ein Bild gemalt oder für sein Buch ein Bild gemalt und es hinten reingeklebt. Mhm. Und das war am Anfang über Religion und Wappen und solche Sachen und dann später erst über seine eigene Person. Und deswegen finde ich es total spannend. Geh mal zu einem Künstler oder Künstlerin und sag mal, mach mal ein Bild, was mich widerspiegelt, damit ich meine Bücher markieren kann. Mhm. Und die haben mir das erzählt, dass sie damit handeln und dass es dafür mega viele Sammler und Sammlerinnen gibt. Und das erzähle ich dann meinem Team und die sagen dann, hat Potenzial oder eben nicht. Und dann unterhalten wir uns halt über pausenlos über Location, über Setting, über die Kleidung, wie das aussehen kann, verbringen Stunden über Stunden in Bibliotheken und reden einfach die ganze Zeit nur.
Das ist irgendwie auch super interessant, so komplett neue Bereiche auch kennenzulernen, so von kreativer Findung, neuer Team für Fashion Shows und so, weil ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt Berliner Fashion Week auch ein paar Mal mitgemacht.
Ja.
Und man hat immer das, oder ich habe immer das Gefühl, dass es ja irgendwo auch immer irgendwas komplett Neues sein soll. Aber gleichzeitig hat man ja schon ultra viele Sachen gesehen, die es irgendwo schon gibt. Oder, keine Ahnung, Shows, die man irgendwie schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen hat. Und bei euch war es ja immer was komplett anderes. Also so, wo man sich wirklich vorher gedacht hat, so wie kommt man da drauf? So, ich glaube, meine erste Show war, als ich bei euch war, im Tempelhof.
Ja.
Das war ja auch völlig verrückt.
Danke.
Völlig verrückt, danke.
Nee, ich glaube, dass das schon total schön ist, weil man wird auch so in der Uni trainiert, dass man erst ein Thema braucht und dann nur drauf losdesignt. Mhm. Aber die meisten Leute, die Modedesign studieren, wollen einfach Dinge ausprobieren. Und jetzt kannst du halt bei einer Kollektion, die 28 Outfits oder mehr hat, kannst du nicht mehr sagen, ach, ich würde ganz gerne den Blazer mal machen, weil die gibt es auf dem Markt nicht. So, das machst du halt mit Teilen, wo du sagst, so, das finde ich interessant, das finde ich süß. Und das stylst du mit in die Show rein, aber du designst eine Kollektion mit der Geschichte und dann fängst du erst an. Mhm. Das ist super spannend, auf jeden Fall, was dabei entsteht.
Wie bist du da drauf gekommen, also, oder wie seid ihr da drauf gekommen, euch so eine Geschichte von Anfang an auszudenken?
Also wir haben am Anfang einfach super viele Fehler gemacht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, einfach Fehler zu machen die ganze Zeit. Und dann immer wieder sich hinzusetzen und zu fragen, was hätten wir besser machen können. Und so sind wir darauf gekommen, wenn wir als Team zusammenarbeiten und als Team quasi was entstehen lassen wollen, was wirklich spannend ist, dann muss man halt anfangen, Geschichten zu erzählen. Und das ist auch wichtig.
Verstehe. Das ist irgendwie super interessant. Würdest du Personen empfehlen, auch Mode zu studieren nochmal?
Ich würde auf jeden Fall, also Modedesign-Studium macht total Spaß, aber ich glaube, man sollte erstmal versuchen, sich an der Nähmaschine zu setzen und sich zu fragen, ob das Spaß macht.
Um herauszufinden, ob das was für einen ist. Weil am Ende des Tages ist man damit Tag ein, Tag aus beschäftigt.
Voll.
Und wahrscheinlich hast du nicht immer nur diesen einen kreativen Job bei Haderlump, sondern machst halt auch alles drumherum.
Total, es ist halt ein Geschäft, es ist halt ein Unternehmen.
Ja.
Es ist halt keine, ich sitze den ganzen Tag da und lass mich inspirieren, sondern das ist halt schon so 2 Monate im Jahr, wo wir kreativ arbeiten. Den Rest der Zeit kümmert man sich um Produktionswege, um Online-Shop, um welche Geschäftsentscheidungen man trifft. Man hat Kundenaufträge, auf die man vielleicht nicht so doll Bock hat. Und die meiste Zeit ist es halt einfach nur ein Geschäft haben, wie ein Restaurant oder sowas.
Ein Business, ja.
Ein Business halt, genau. Und das macht auch total Spaß, weil ich glaube, da kann man auch sehr kreativ sein, um zu gucken, wie kann das Business am besten wachsen. Und das ist total wichtig, einfach sich das immer wieder zu fragen.
Und bei euch ist es ja jetzt durch die Decke gegangen schon quasi. Ihr fahrt jetzt nach
Korea.
Korea, was macht ihr da?
Zur Fashion Week und Art Week dort mit ein paar anderen Brands aus Berlin. Weil ich finde auch zum Thema Berlin, ich finde es gerade total spannend, was da gerade entsteht. Weil wir haben auch zu einem guten Zeitpunkt gegründet, wo gerade Berlin Fashion Week auch im aufgekommen ist.
War das kurz nach Covid?
Genau, 2021, ja. Also 2022. Wir haben dann die ganze Zeit Outfits gemacht für Zoe Rees, für eine Sängerin aus Hamburg.
Ja.
Und hatten dann 25 Outfits für die gemacht.
Oh, wow.
Sie war der Startpunkt, erst in die Fashion einzutreten. Vorher hatten wir auch nur Basic Pullis und T-Shirts. Und mit ihr haben wir dann angefangen, Mode zu denken und zu machen. Und dann 2023 haben wir uns zum ersten Mal als Marke so richtig präsentiert. Im Januar war dann die erste Show. Und es hat halt gut funktioniert, weil halt super viele Leute in Berlin an einem Strang ziehen. Sowohl der Senat als auch der Fashion Council. Und gerade super viele Leute Bock haben, dass hier irgendwas passiert, weil es gibt genug modeinteressierte Leute in Berlin und es gibt super viele spannende Orte und Marken. Aber es gab halt keine Unterstützung, keine Förderung. Und das hat viel gefehlt.
Und das hat sich aber jetzt geändert, oder?
Ja, wie ist denn deine Wahrnehmung?
Ich habe das Gefühl, dass sich das geändert hat. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange so in der kompletten Branche, dass ich das, glaube ich, gut beurteilen könnte.
Ja.
Aber meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall, dass so in den letzten, ich weiß nicht, es ist jetzt auch wirklich nur Halbwissen und nur Gefühl eigentlich, es ist nur Bauchgefühl, dass so in den letzten 1,5 Jahren auf jeden Fall Berlin Fashion Week irgendwie wieder interessanter geworden ist. Weil, wenn man es jetzt so runterbricht, auch wenn es hier super coole Marken gibt, wie euch zum Beispiel, ist es so generell natürlich neben Paris und Mailand was komplett anderes, in Berlin eine Fashion Week zu haben. So.
Kannst du noch nicht vergleichen.
Ja, eben drum. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass so viel, viel coolere Sachen passiert sind, so auf den letzten 2, 3 Fashion Weeks. Und das ist irgendwie voll schön zu sehen.
Voll. Wie lange wohnst du jetzt schon in Berlin?
Anfang letzten Jahres. Aber ich war vorher schon zur Fashion Week hier.
Okay.
Ja, ich bin
seit wann?
Seit wann ich auf den Fashion Weeks war?
Ja.
Boah, ich glaube, wann war das erste Mal? 2 Jahre? Vor 2 Jahren?
Ja. Ja, es war ja genau die Zeit, wo es noch losging.
Ja.
Und ich glaube, das war für uns einfach ein Riesenvorteil.
Ja.
Ja.
Das ist irgendwie voll schön. Was glaubst du, hat jemand aus so deiner Familie Einfluss auf das Kreative, was du jetzt machst? Mhm. Also hat dir das jemand früh mitgegeben oder kam das von dir?
Ich glaube, ich bin da komplett reingeschlittert. Also meine beiden Eltern kommen aus der Pflege
und
haben mich da auf jeden Fall sehr unterstützt. Aber kreative Jobs gab es eigentlich aus meiner Kindheit heraus, gab es das gar nicht. Also habe ich nie mitbekommen. Und ich wollte, als ich mit Studium angefangen habe, wollte ich immer Schneider werden. Also ich wollte bei Chanel sitzen und irgendwelche Couture-Kleider machen. Ich habe mir immer die Behind-the-Scenes-Videos angeguckt und dann bei Dior und dachte so, wow, das will ich auch machen.
Mhm.
Den ganzen Tag da sitzen und irgendwelche Blumen aufnähen. Das ist total, total schön und total meditativ.
Und die Idee zu Hadalum kam vorher, dass du es dann nicht mehr gemacht hast? Oder?
Das war alles Jules. Also es kam über Jules, der gesagt hat, lass uns mal was gründen und Johannes. Und dann haben wir das gegründet. Und
dann wolltest du nicht mehr Schneider werden bei
O'Neill? Nee, dann wollte ich nicht mehr Schneider werden. Es war aber auch Corona. Es ging halt nichts. Mhm. Und dann hat man auch schnell gelernt, um in einem Atelier von Chanel oder Dior zu arbeiten, da schickst du nicht einfach nur eine Bewerbung hin. Das ist wirklich richtig doll anstrengend, ja, da irgendwie reinzukommen. Du musst super krasse Kontakte haben und du musst halt Französisch können und was auch immer und wirklich sehr viele Jahre als Schneider oder Schneiderin arbeiten.
Und dann ist es, glaube ich, auch immer noch mit Glück verbunden, dass du da überhaupt hinkommst.
Genau, und übernommen wirst oder was auch immer. Genau, da gibt es einfach super viele Faktoren. Das wusste ich halt damals nicht. Weil als ich angefangen habe zu studieren, kannte ich, glaube ich, Hollister, ich kannte H&M und ich kannte C&A, das war halt
der grundsolide Base irgendwie.
Voll. Und deswegen hat sich das dann auch erst entwickelt.
Okay. Ja, interessant. Und jetzt bist du zusammen mit Jules bald in einem neuen Büro. Ihr reist jetzt durch die Gegend. Was macht ihr da genau? Ich glaube, da sind wir vorhin ein bisschen vom Thema abgekommen.
In Korea sind wir halt zur Fashion Week einfach. Dort haben wir dann ein Pop-up und versuchen dann an so Läden wie KDW oder Woostore oder so zu verkaufen, im Grunde nur halt in Korea.
Okay.
Und
wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Na, der Fashion Council kommt auf die Idee. Und wir haben schon ein paar andere, wir waren in Florenz, wir waren in Paris, wir waren in Dänemark, wir waren auch bei verschiedenen Fashion Weeks, aber nie halt mit einer Show, sondern immer nur mit dem mit einem Pop-up im Grunde. Mhm. Und das macht mega viel Spaß, es ist super interessant, mit anderen Marken zu reden, die schon etablierter sind und schon länger am Markt sind. Und denen zuzuhören. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir den Fokus auf Online-Shop und Custom-Outfits legen. Also mit Musikerinnen und Musikern zusammenarbeiten. Das macht uns eigentlich am meisten Spaß.
Habt ihr schon mal so Erfahrungen gemacht mit Kopien? Also so, dass euch jemand ein Design geklaut hat?
Ich finde es immer schwierig zu sagen, okay, das wurde jetzt wirklich geklaut, weil manchmal gibt es auch einfach Zufall.
Ja.
Dass jemand die gleiche Idee hatte oder ja, keine Ahnung, einfach Zufall war. Und ich glaube, wenn man kopiert wird, ist das größte Kompliment. Weil dann machst du alles richtig.
Ja, verstehe ich 100%. Aber ich glaube, man kann das auch aus, also so zum Beispiel kleinere KünstlerInnen oder so, die, weiß ich nicht, einen eigenen Etsy-Shop haben und keine eigene Brand. Ich glaube, für die ist es nicht so ein Mega-Kompliment, weißt du? Für die ist es sehr frustrierend, wenn irgendwo das Design auftaucht und für günstiger verkauft wird oder so, weißt
ja,
du?
Ja, voll. Also wir haben auch ein, zwei Designs schon gefunden. Wir haben ja diesen Double-Sleeve, aber ich weiß nicht, ob wir die erste Marke waren, die es gemacht haben. Wir haben uns dann auch nach einem halben Jahr aufgefallen, ja, fuck, da gibt es auch eine Fast-Fashion-Brand, die auch genau den gleichen Pulli haben.
Okay.
Und den gerade erst rausgebracht haben. Da muss man sich halt was Neues überlegen. Das ist halt das Schwierige. Das heißt, man muss immer wieder kreativ sein. Natürlich ist man auch frustriert dabei und das ist auch völlig zu Recht. Das ist einfach nur mein Umgang, mich davon nicht nerven zu lassen, sondern eher zu versuchen zu sagen, hey, das ist jetzt passiert, wir machen was Neues und dann geht's weiter. Das ist so ein Spruch von Karl Lagerfeld. Kopiert werden ist das Beste, was dir passieren kann. Hauptgang.
Hauptgang.
Der wichtigste.
Der wichtigste, wirklich. Ja. Ist es Favorite?
Ja, schon. Ja? Ich bin nicht so die Süßmaus, muss ich sagen. Deswegen ist das hier schon das Wichtigste. Und ich habe lange keine Nudeln mehr gegessen.
Bei euch gab es doch, bei dem Dinner letztens hatten wir aber auch so einen verrückten Zwischengang. Dieses Eis, dieses Pumpernickel-Eis. Stimmt.
Aber salzig, ne?
Ja, so Pumpernickel-Eis mit so Oliven.
Naja, ja, war wild.
Das war crazy. Aber das war auch so nach der Vorspeise und vor dem Main. So ja. Als. Das finde ich auch so interessant, um das so, es gibt ja so voll viele Arten, dann so Geschmäcker zu neutralisieren und dann.
Ja, Dinge auch aufzubrechen als klassisch. Aber ich bin gespannt auf das vegetarische Kaviar. Was ist das vegetarisches Kaviar?
Ja, veganer Kaviar, glaube ich, aus Algen sogar. Es riecht auch nach Zitrone.
So ein Gesicht rein.
Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Du meintest gerade, du hast noch nie einen normalen Kaviar gegessen.
Doch, oder? Einmal.
Und wie fandest du es?
Okay. Also, okay.
Aber overrated bist
du. Aber overrated, ja.
Ja, verstehe ich.
Bin ich so der Mega-Fan. Gibt es irgend sowas, was so richtig gerne ist, was so richtig teuer ist?
Boah, nee.
Nee, ne? So Hummer oder so?
Weiß ich nicht. Nee. Ich bin, glaube ich, also ich bin auch nicht so anders als jetzt zu erwarten, weil ich diesen Podcast mache, bin ich gar nicht so anspruchsvoll, was Essen angeht. Ich mag einfach so Basics, weißt du? Deswegen irgendwie bin ich da gar nicht so.
Was kochst du gern zu Hause?
Ich koche ja nicht.
Du kochst nicht?
Doch, ich koche, aber ich koche immer so richtig langweilige Sachen. So einfach so ein bisschen Gemüse mit, weiß ich nicht, Süßkartoffeln und irgendwie noch einem Dip oder so. Weil ich alleine wohne und dann finde ich Kochen für mich alleine immer ein bisschen langweilig. Mhm. Und auch da bin ich ein bisschen ungeduldig einfach und dann weiß ich nicht. Aber ich koche gerne zusammen mit Freundinnen.
Mhm, ja.
Und dann machen wir einfach immer, dann suchen wir immer irgendwas raus und gucken, worauf wir Bock haben. Letztens so ein Chili con Carne gemacht, das war mega lecker. Dann meinen gefüllten Kürbis.
Geil.
Also wirklich das Unterschiedlichste. Ja, aber für mich zu Hause irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe nicht so viel Freude am Kochen, glaube ich. Ich habe Freude an mit Leuten zusammen essen oder mit Leuten zusammen Zeit zu verbringen.
Ja.
Aber nicht alleine kochen. Machst du? Nee.
Selten. Also wenn, dann früher mal Nudeln. Aber jetzt habe ich ja so ein bisschen versucht, meine Ernährung umzustellen.
Mhm.
Deswegen ist es jetzt gerade eigentlich so Falafelsalat, irgendwie sowas abends. Das, that's it.
Ja, sowas Einfaches, wo man weiß, okay, das tut einem gut, man kann davon gut schaffen. Ja,
toll.
Checke. Ja, weil so mache ich das nämlich auch. Was ist so das Absurdeste, was dir so, ich meine, man kennt so Fashion-Szene, hat ein bisschen Klischee behaftet, aber was ist so das Absurdeste, was dir passiert ist in deiner ganzen Laufbahn?
Da habe ich eine Geschichte auch im Kopf. Ist eine sehr, sehr, sehr bekannte Sängerin. Ich darf den Namen leider nicht sagen.
Kein Problem.
Weil das sonst blöd wäre. Aber sie hatte einen Auftritt in der Überarena, einen richtig großen, und kommt aus den USA. Und wir hatten dort als Unterstützung für Styling, ich habe ein paar Sachen von meiner Brand mitgenommen und wir sollten da so ein bisschen Änderungen machen. Und sie hatte schon einen Privatschneider mit und vier Leute für die Garderobe. Ja, einen Privatschneider und vier Leute für die Garderobe. Und dann sind wir reingekommen und sie hatte drei Zimmer. Eins für Koffer, eins für Kleidung und eins für sich selbst. Im Waldorf Astoria. Richtig, richtig riesengroß, ganz oben. Und ihr ganzer Kleiderschrank muss immer mitkommen. Das heißt, egal wo sie hintourt, der ganze Kleiderschrank muss mitkommen. Das war ein riesen Raum, also der ganze Zimmer bis unter die Decke gestapelt.
Wie, aber ihr ganzer Kleiderschrank, alles, was sie besitzt?
Ich weiß nicht, ob das alles ist, wahrscheinlich eher nicht, aber es waren halt wirklich so einfach 40, 50 Quadratmeter, nur vollgestopft mit Klamotten.
Das würde mich mehr überfordern. Ich finde es viel besser, wenn ich schon weiß, welche Outfits ich anhabe.
Genau, so würde man denken, dass man das vorher plant, aber das war halt nicht so geplant. Mhm. Und dann hatten wir dann irgendwie 14 Outfits probiert und haben uns dann auf drei irgendwie runtergebrochen. Und dann haben die Leute schon irgendwie echt lange gewartet in der Arena. 14.000 Menschen haben wirklich richtig lange auf sie gewartet, bis sie aufgetreten ist. Und das muss ich sagen, das war so das Absurdeste, weil das so viel Material und so viel Mensch und so viel Organisation gebraucht hat, nur damit du dich in etwas reinfühlen kannst, fand ich schon absurd. Also alleine Shipping und so, das kostet ja auch unendlich viel. Das muss ja alles aufgelistet
unendlich
sein.
Unendlich viel Aufwand.
Ja, es muss ja auch alles aufgelistet werden wegen Steuern und so ein Kram. Du kannst ja nicht einfach sagen, hier sind meine 60 Koffer.
Mhm.
Das geht natürlich nicht. Und das war so das Absurdeste, was ich, glaube ich, bis jetzt so mitbekommen habe. Aber da gibt es auch noch ein paar andere Dinge. Aber sonst sind eigentlich alle bis jetzt mega nett gewesen, mega umgänglich und nicht aufgeregt oder so. Aber das war schon Quatsch, finde ich.
Das hört sich auch einfach super skurril an.
Ja.
Aber irgendwie auch super interessant, weil ich glaube, man solche Situationen sonst nicht erleben würde, würde man nicht in so einem crazy Job irgendwie sein.
Ja, es macht ja auch total Spaß, mal negative Erfahrungen zu sammeln, glaube ich. Also da mal reinzugucken. Weil auch da kann man lernen, dass man sagt, ey, das möchte ich so nicht machen. So möchte ich nicht arbeiten. Weil das halt keinen Spaß macht.
Ja.
Für mich.
Hattest du eine Wendung in deinem Leben, die besonders viel Einfluss auf dich genommen hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, ich bin ja eigentlich gelernter Kellner. Mit 19 habe ich eine Ausbildung zum Gastronomen angefangen und hatte dann einfach einen Burnout nach den 4 Jahren. Ich habe dann erst die Ausbildung gemacht, dann noch Facharbeiter.
Dann warst du wie alt? 23?
22.
Ja. 22 hattest du einen Burnout.
Mhm.
Das ist so früh.
Ja, das war einfach komplette Überforderung. Halt viel mit Panikattacken zu tun gehabt. Das hat sich darüber vor allem ausgewirkt und dann halt nicht mehr einkaufen.
Hattest du da auch deine ersten Panikattacken? Also hattest du das?
Ich hatte das als Kind schon mal, aber das war dann zum ersten Mal, dass es so richtig doll war und täglich.
Okay, tägliche Panikattacken.
Ja, schon. Also es geht ja nicht mehr raus, ging halt nicht mehr.
Scheiße.
Aber ich muss jetzt rückblickend auch sagen, dass es eine sehr, sehr gute Zeit für mich war. Weil ich dann zum ersten Mal mich ins Bett gelegt habe und nachgedacht habe, was möchte ich eigentlich? Natürlich ist die Situation super scheiße, es auszuhalten und dann zu super vielen Ärzten gehen, Therapie machen und solche Sachen halt natürlich sehr, sehr anstrengend ist. Aber in der Zeit habe ich mich dazu entschieden, Modedesign zu studieren und habe zum ersten Mal reingefühlt, was mache ich eigentlich gerne. Weil ich habe halt damals meine Mutter gefragt, was soll ich beruflich machen? Ich habe meine Schwester gefragt, was soll ich beruflich machen? Und dann haben die gesagt, mach doch das. Und dann bin ich losgerannt, habe das gemacht.
Also die haben gesagt, mach Gastro und du warst okay.
Ja, oder irgendein Berufsberater oder sowas. Okay. Und ich habe halt irgendwie neben der Schule viel gekellnert damals. Und dann hieß es halt, mach doch das. Und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Und das war zum ersten Mal Mode, war dann so mein Ding. Als dann zu meinen Eltern meinte, ich mache jetzt Modedesign, ich studiere das jetzt, waren die so, ja, du hast deinen Abschluss, mach, was du möchtest. Und
voll cool aber auch, dass deine Eltern das direkt supportet haben.
Ja, und voll. Also die waren halt komplett offen. Die waren halt so, okay, du hast deinen Abschluss, deinen einen Abschluss gemacht, jetzt kannst du machen, was du willst. Weil wir sind quasi nicht mehr unterhaltspflichtig oder verantwortlich für das, was du machen willst. Und du kannst ja immer zurückgehen. Und für mich war dann, als dann der Burnout war, klar, dass ich nie wieder zurückgehen werde. Und für mich dann trotzdem halt cool war, weil ich einfach immer nur zuhöre und wie du vorhin sagtest, People-Pleaser bin, fand ich sehr süß. Fand ich das total cool, sich hinzulegen und dann zu erkennen, was möchte ich eigentlich, sich reinzufühlen. Und jetzt im Nachhinein zu sagen, okay, mir geht's jetzt seit 7 Jahren richtig, richtig gut. Und ich habe richtig Spaß bei der Arbeit. Ich habe richtig viel Spaß an meinem Privatleben. Ich habe einen super großen Freundeskreis, mit dem ich jedes Jahr mit 30 Leuten in den Urlaub fliege. Und das macht total Spaß. Und das ist das Beste an dem Ganzen. Und man lernt super spannende Leute kennen.
Ich glaube, da kommt man auch nur hin, im besten Fall, wenn man die Dinge weitermacht, die einem Spaß machen und sich aber auch die Zeit nimmt, in sich reinzuhören. Genau. Aber ich finde es auch super schwierig, weil ich erinnere mich noch, als ich mit der Schule fertig war, hatte ich auch irgendwie direkt so einen Pressure und das Gefühl, ich muss mich schnell entscheiden, was ich jetzt mache. Mhm. Und das war in meinem Kopf auch immer irgendwie so eine Lebensentscheidung.
Ja.
Was aber ja völliger Quatsch ist, weil man ja so alle Zeit der Welt hat. Und ich denke mir jetzt auch rückblickend hätte ich jetzt auch nichts anders gemacht, weil dann würde ich jetzt nicht hier mit dir Spaghetti essen. aber rückblickend hätte ich schon eher gedacht, so ein Jahr, in dem ich mal mir einfach Gedanken dazu mache und so neue Leute kennenlerne und vielleicht, weiß ich nicht, reise oder so oder Kulturen kennenlerne, um herauszufinden, was es alles für Berufe gibt oder so. Hätte mir, glaube ich, persönlich besser getan, als mich direkt irgendwo reinzustürzen. Von dem ich dachte, hey, das ist es jetzt. Weil ich wollte immer die Person sein, die so direkt weiß, was sie machen möchte. Also so, ich habe nach der Schule angefangen, Jura zu studieren. Weil ich ein bisschen,
crazy.
Für ein Jahr. und dann habe ich abgebrochen. Cool. Aber ist mir total schwierig, total schwer gefallen, abzubrechen, weil ich immer so zu dem Zeitpunkt noch aus der Schule auch so diesen Gedanken hatte, wenn ich einmal was anfange, dann will ich es auch zu Ende machen. Was aber ja völliger Quatsch ist, weil es gibt so viele Sachen, die einem viel mehr Spaß machen
als
ein Studium, was man nicht machen möchte eigentlich.
Man darf halt nicht faul sein. Also man muss halt trotzdem mal gucken, dass man Dinge ausprobiert und sich nicht darauf auszuruhen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, verschiedene Dinge auszuprobieren und auch wieder Sachen abzubrechen und nicht nur durchziehen, weil jemand sagt, zieh es mal durch.
Ja, safe. Und halt auch so auf sich selbst zu hören. Mhm. Und nicht so, was die anderen sagen. Weil ich bin auch so zu meinem ganzen Umfeld gegangen. Mhm. Mein ganzes Umfeld hat aber auch gesagt, bitte studier kein Jura, das passt gar nicht zu dir. Weil ich so, hey, ich mach es trotzdem. aber ja, safe, um einmal so ein bisschen in sich reinzuhorchen. Ich finde es irgendwie, ich habe immer so eher dieses Nach-Ausschluss-Prinzip gemacht. So, ich meine, jetzt mache ich Social Media. So habe ich ja auch nicht geplant vorher. Also so
wie hat das gestartet?
Während Corona... Ich bin in eine neue Stadt gezogen, weil ich habe ja Journalismus studiert. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich direkt auch anfangen, im Journalismus zu arbeiten. Dann kam aber Covid und dann ist es ja in dem Beruf so, dass du eigentlich so von Person zu Person arbeitest. Also so, du musst ja irgendwie im Austausch stehen und im Journalismus gab es halt gar keine Berufe. Und normalerweise das Erste, was du machst, ist halt irgendwie ein Volontariat nach dem Studium, dass du halt irgendwie ein Jahr lang oder anderthalb bei irgendwo angestellt bist und halt da dieses Volontariat durchläufst. Aber das wurde nicht angeboten, weil es halt Covid war und Lockdown war und, ne?
Ja.
Und dann war ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß es nicht genau. Und hatte aber eigentlich immer relativ Spaß. Also so, ich mochte es zu studieren. Ich mochte es mit den Menschen irgendwie zu sein. Ich mochte es irgendwie so ein bisschen neue Sachen zu lernen und so. Und dann bin ich nach Köln gezogen, weil ich da bei einem Studiengang angenommen wurde. Und dann dachte ich so, dann studiere ich erstmal weiter und gucke, was ich dann mache. Und dann habe ich...
Master oder wie?
Ja, genau. Und dann bin ich nach Köln gezogen und ich mochte so Instagram voll gerne, aber habe mich nicht getraut, mehr Sachen zu posten, weil ich ein bisschen Schiss hatte, was so die coolen Leute in Duisburg und Umgebung denken könnten. Und dann und dann dachte ich so, in Köln kennt mich keiner.
Ja.
Und da lade ich jetzt einfach mal wild meine TikToks hoch. Und dann habe ich immer weitergemacht und dann kam relativ früh mein erstes Management auf mich zu. Und dann irgendwann haben wir so ein bisschen überlegt, okay, was würde Sinn machen? Vielleicht ein bisschen nischiger und nicht einfach random irgendwas. Und dann weißt du, ey, Beauty und
Fashion vielleicht.
Ne? Ja. Ja. Ja, mehr oder weniger Plan, aber auf jeden Fall so ein bisschen Strategie. Und
also war Corona für dich auch eigentlich für viele nicht, aber für dich dann wahrscheinlich auch eine relativ gute Zeit, oder?
Ja, schon. Schon sagen. Und irgendwie war es halt auch so, es lief immer nebenbei und gleichzeitig hatte ich noch mein Studium, aber dadurch, dass ich halt alles online gemacht habe, hatte ich ja auch voll viel Zeit, so in meinem Zimmer irgendwelche TikToks zu drehen und mir irgendwelche Outfits anzuziehen, weißt du? So,
voll gut.
Das hat man, glaube ich, sonst nicht. Also wäre ich jetzt sonst so zum Studieren gegangen oder so und wäre 8 Stunden in der Uni gewesen, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Deswegen, ich würde sagen, das Beste draus gemacht.
Voll gut. Ja, so ging es mir eigentlich auch, weil wir hatten halt die Idee der Marke und dann ging es halt so richtig, es ging halt nichts. Und dann konntest du halt aufbauen. Und dann als Corona gab es ja keinen, es gab ja keinen Tag X, wo Corona vorbei war, sondern es war ja so ein fließender Übergang. Aber irgendwann war dann klar, okay, jetzt finden wieder Festivals statt. Und ich glaube, das war dann so der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, okay, Corona ist jetzt wirklich vorbei. Oder Konzerte und so. Und dann waren wir halt irgendwie so ein bisschen ready dafür, so Dinge zu machen. Deswegen war Corona für uns auch echt viel einfach nur im Atelier sein. Und da draußen ging ja nichts. Du konntest nicht feiern gehen, du konntest nicht irgendwie nachts unterwegs sein, sondern du warst einfach nur da.
Das war, war's.
Und hattest irgendwie deine 3 Kontakte und hattest irgendwie alle Vorlesungen per Videocall, die halt im Modesign nicht so gut funktionieren. Und das war total gut für uns. Natürlich tut es mir auch leid, weil mein Umfeld, meine Eltern und so haben da so mega drunter gelitten in der Zeit, weil die halt auch in dem Gesundheitswesen arbeiten. Aber für viele war das schon echt ganz gut.
Ja, im Gesundheitswesen war es, glaube ich, mit das Schlimmste.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich Hadalump auch gut getan, einfach weil man, ich meine, ihr hattet dieses Atelier und dann da zusammen seid ihr wahrscheinlich auch voll gewachsen und konntet voll viel machen. Das war einfach auch ein gutes Hobby am Anfang. So. Also so dieses so, dass man einfach so unendlich Zeit hatte, die man da rein investieren konnte.
Ja.
Weil du konntest ja sonst nicht viele andere Sachen machen.
Ich habe keine Ablenkung. Nee.
Ja.
Das ist jetzt anders, aber ich fange langsam an, wieder so mehr im Privatleben reinzufühlen und habe auch richtig Bock mal auf Feierabend.
Ja.
Das ist total cool.
Hast du so feste Zeiten oder bist du immer noch so immer im Atelier?
Nee, ich habe feste Zeiten. Also ich fange immer um 9 Uhr an, also stehe um 7.30 Uhr auf, fange um 9 Uhr an und dann immer bis 7 und dann auch abends Mails zu Hause, also mindestens bis 7, je nachdem.
Das ist irgendwie doch schon ein ganz schön langer Tag.
Ja, natürlich ist es ein langer Tag, aber es ist auch... der Job ist einfach super zeitintensiv. Ja. Das ist einfach so, weil alles dauert sehr lange. Wenn du irgendein kleines Stück nähst, wenn du so einen Blazer wie du an hast, das dauert einfach 1,5 Tage. So, das ist einfach die Zeit, die es dafür braucht. Und deswegen dauert Mode halt so lange. Deswegen sind es einfach super viele Arbeitsstunden. Weil der Job an sich ist nicht sehr stressig. Außer zur Fashion Show hin oder sowas kann es mal stressig sein. Aber ansonsten ist alles super slow.
So, jetzt kommen wir zum Dessert.
Siehst du? Ein Spaß.
Ganz viel Käse. Wir hatten eigentlich 2 Käseplatten, aber haben uns mal entschieden, die zu teilen, weil das echt viel ist.
Ja, mehr hätte nicht drauf gepasst.
Mehr hätte nicht drauf gepasst.
Aber es sieht schön aus. Es ist mega ganz,
ich liebe immer so Chutney, so Sachen.
Woraus besteht Chutney?
Das ist so einfach so ein bisschen wie so Marmelade. So ein bisschen so besteht meistens aus so, glaube ich, ein bisschen so.
Ein bisschen gröber, ne?
Ja. So. Kommen wir zu den letzten Fragen,
die
mich brennend interessieren.
Ja.
Wovon träumst du gerade, beruflich oder privat oder beides?
Ich hatte jetzt die letzten Monate seit der Show, wir hatten ja am 2.7. hatten wir die letzte Modenschau gehabt, das heißt, es ist jetzt so 2 Monate knapp her, war es eine sehr aufregende Zeit. Selber ist eine Beziehung zu Ende gegangen, also meine. Hab dann neuen Mitbewohner bekommen. In meinem Freundeskreis haben viele geheiratet oder andere haben sich getrennt. Und man merkt, dass man 30 wird. Jetzt irgendwie entscheiden sich die Leute, ob man zusammenbleibt oder nicht, irgendwie gefühlt. Und deswegen gibt es gerade privat einfach so ein Auf und Ab und beruflich so ein Auf und Ab. Und das war einfach sehr anstrengend. Deswegen träume ich gerade viel so von Beziehungen, ich glaube Grenzen. Ich glaube Grenzen erkennen auch, was man selber möchte, was man nicht möchte.
Also Grenzen setzen?
Ja, Grenzen setzen auch für sich selber und selber zu erkennen, was man gerne macht und was man nicht gerne macht und wie man sein Leben gestalten will. Deswegen träume ich gerade sehr, sehr viel über solche Sachen. Auch nicht immer schön und nicht immer gut, aber es ist gerade eine sehr aufregende Phase für mich. Und du?
Wovon ich beruflich und privat träume?
Ja.
Ich träume davon, dass der Podcast ein voller Erfolg wird. ehrlich gesagt.
Ja.
Nein, aber also so blöd das klingt, das war jetzt so ein Ding, wir haben das ja das erste Mal vor 2 Jahren geplant und dann nochmal das Konzept komplett über den Haufen geworfen und dann...
Warum?
Weil das ein Konzept war, bei dem ich einfach nicht so ein mega gutes Bauchgefühl hatte und uns so ein paar Steine in den Weg gelegt wurden und dann musste man halt nochmal überlegen, ob man, also wie sehr man jetzt dahinter steht, das zu machen und jetzt produziere ich das ja alles gerade erstmal selbst und so weiter und gleichzeitig macht es aber auch voll Spaß, so das erste eigene Konzept umzusetzen und auch was Neues zu machen. So ein bisschen neben dem ganzen anderen Social-Media-Ding, was auch voll viel Spaß macht und so, aber einfach noch so ein Projekt zu haben, was mir selber Spaß macht und allein jetzt so die ganzen Berliner Restaurants kennenzulernen, die ganzen unterschiedlichen Gäste, mit denen nochmal so zu deepdiven zu bestimmten Themen, das ist irgendwie voll schön und ich hoffe, dass die Leute, die sich das angucken, genauso toll finden wie ich. genau, deswegen, das wäre erstmal so
voll cool.
Glaube ich, mein beruflicher Dream. Ja, und einfach das weiterzumachen, was mir Spaß macht.
Geil.
Ja, ich glaube, da kommt man immer ganz gut dahin, wo man am Ende glücklich wird.
Finde ich eine spannende Frage noch. Also sorry, ich hoffe, das ist nicht
schlussendlich
die Frage.
Ja, dein Problem.
Nee, was glaubst du, wohin wird sich Social Media entwickeln die nächsten Jahre?
Boah, schwierige Frage. Kann ich dir, glaube ich, nicht beantworten. Ich
mache mir voll viele Gedanken darum, weil gerade immer mehr Brands und große Marken halt mehr Geld da reinstecken als in großen eigenen Produktionen.
Ja.
Und das finde ich einfach mega spannend, inwieweit sich das neu gestalten wird und auch immer wieder neue Plattformen aufkommen. Okay. Und man wird da ja auch immer mehr Plattformen bespielen muss mit unterschiedlichen Content.
Safe, aber ich glaube, man kann sich auch so ein bisschen fokussieren auf das, was einem so am meisten Spaß macht oder wo die eigenen Formate am besten funktionieren. Also es gibt ja trotzdem auch noch Leute, die nur YouTube machen oder YouTube und Instagram machen. Andere, die sich eher als TikToker bezeichnen.
Ja.
Wo man sich, glaube ich, schon entscheiden kann. Aber ich glaube, dass sich vor allem Marken jetzt mehr trauen, weil es mittlerweile schon ein bisschen etablierter geworden ist, so dieses ganze Werbung machen auf Social Media. Dass sich halt deswegen die Marken die ganzen Budgets auch auf Werbung auf Social Media machen. Aber gleichzeitig gibt es auch viel, viel mehr Creator mittlerweile so als früher. Das ist sowas komplett anderes. Ich habe mal letztens irgendwann mit so OG-Creatoren geredet und das war halt vor so 8 Jahren oder sowas komplett was anderes als noch so Dagi B und so auf YouTube groß waren. Und die waren so die einzigen Creator. Davon gibt es ja jetzt in Deutschland ultra viele Creator.
Das ist einer der häufigsten Kinderwünsche auch, glaube ich, beruflich später sowas zu machen.
Ja?
Ja.
Mittlerweile. Weiß ich gar nicht.
Doch, mittlerweile.
Aber interessant. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber so, ich glaube, man muss auch dafür gemacht sein. Und ich glaube, es ist auch richtig gut, man muss halt irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Es gibt ja auch unterschiedliche Art und Weisen von Social Media und Influencer sein. Ich hasse das Wort Influencer, aber ich benutze es trotzdem. Ja.
Hast du sonst mal gesagt? Talent?
Ja, Talent. Artist oder Creator einfach. Aber den meisten Leuten sagt halt Influencer was, deswegen.
Ja, für uns ist es halt als Marke halt auch wichtig, irgendwie eine Reichweite aufzubauen. Das war, glaube ich, der häufigste Streitgrund zwischen mir und meinem Geschäftspartner, weil er hatte vorher kein Instagram und ich halt sehr schlecht nur.
Aber euer Instagram ist richtig cool. Aber ihr habt jetzt
Wir haben jetzt jemanden. Seitdem läuft es auch besser. Liebe Grüße an Leona. Seitdem läuft es wirklich wesentlich besser und ich habe mich da auch jetzt, mittlerweile halte ich mich da auch raus.
Ja.
Also es gibt mal ab und zu so Sachen, wo ich sage, hey, das wäre noch ganz cool. Mhm. Und viel Content, was im Atelier steht, kommt ja auch aus meinem Handy, weil ich bin halt immer da.
Ja, ja.
Das heißt, ich kann halt immer wieder Fotos und Bilder und Videos machen.
Mhm.
Und dann gebe ich Leona mein Handy und sage so, such dir alles raus, was du willst. Das heißt, sie guckt dann meine ganze Galerie durch und postet es dann einfach, spricht es dann immer noch in eine Gruppe ab. Ich sage dazu meistens gar nichts mehr. Und Jules ist da schon sehr viel strategischer und sehr viel besser als ich, was es angeht. Und auf meinem eigenen Account, da sitze ich dann gelangweilt alle 3 Sonntage mal da und hau dann einfach irgendeinen Scheiß raus und bin dann nicht hinterher, was natürlich auch nicht gut ist, weil für die eigentliche berufliche Karriere ist natürlich viel interessanter, wenn du irgendwie eine Reichweite hast, auch als Brand, dass andere Marken mit dir zusammenarbeiten wollen und eine Kollaboration machen. Wir hatten am Anfang, als wir Sponsorings für die erste Show angefragt haben, haben die uns aus Versehen in CC gesetzt und haben dann gesagt, wir haben halt KollaborationspartnerInnen gefragt.
Ja.
Und die haben uns dann in CC gesetzt und gesagt, super cute Brand, hat eine nice Idee, aber haben halt keinerlei Reichweite oder Relevanz.
Mhm. Das ist so ausschlaggebend.
Ja, voll. Mhm. Natürlich, weil letzten Endes müssen halt die Marken gucken, wie viel sie erreicht haben. Und auch die Leute, die in dem Marketingbereich arbeiten, bei irgendeiner Agentur oder Firma, die zählen ja nachher nur die nackten Zahlen, wie viele Leute es gesehen haben.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, jetzt ist viel interessanter geworden, oder ich merke das halt auch bei mir, so ja, von den Insights her, bei mir ist es nicht so wichtig, dass ich immer mehr Follower bekomme, sondern eher wichtig, welche Zielgruppe ich habe. Also ja, zum Beispiel, dass ich deutsche FollowerInnen habe. Weil wenn eine Brand irgendwie ein Produkt platzieren möchte, dann möchte sie ja, dass ich die Leute in meinem Land oder in meinem Umfeld erreiche. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, zum Beispiel bei euch, bei Hadalump, dass ihr vielleicht nicht so jetzt die größte Reichweite habt oder whatever, aber in Berlin kennt euch ja jeder. Weißt du, also ihr habt ja so die richtige Zielgruppe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist viel, viel stärker als jetzt jemand, der mehr Follower hat, aber dann internationaler zum Beispiel.
Voll. Ich glaube, als Marke ist es aber auch nochmal schwieriger, eine Reichweite aufzubauen, weil ich glaube, wenn du alleine mit der Community in die Kamera sprechen kannst und dann ein Gesicht hinter ist, und wir haben es auch versucht. Mhm. Ich habe es auch versucht, aber ich kann nicht mit der Kamera reden. Ja. Das kriege ich nicht hin. Und man versucht ja auch immer irgendwie, es ist ja eine ganz andere Social-Media-Bearbeitung, weil du versuchst ja seriös zu wirken, professionell, dass Leute auf deinen Account gehen, sich was kaufen und sowas. Mhm. Und ich finde, dass mittlerweile Marken das ein bisschen aufbrechen. Also wie zum Beispiel Glenn Martin, der sich zum Beispiel hinsetzt, einen Store erklärt, oder J.D. Anderson, der einen neuen Loewe-Store eröffnet hat, wo er sich dann hinstellt und einen Store erklärt. Das finde ich dann schon cool, weil das gucke ich mir gerne an. Yeah. Weil dann hörst du zum ersten Mal von dem Creative Director oder von Leuten aus dem Team, wie sie das sehen und empfinden und weshalb, was sie sich dabei gedacht haben. Und sowas finde ich gut. Aber es gibt auch andere Leute, die können das auch mega gut erklären, was für ein Pullover, was sie sich dabei gedacht haben und sowas. Finde ich auch super interessant. Ich gucke das auch viel, aber ich selber sehe mich in der Rolle nicht.
Ja, yeah, checker.
Man kriegt das nicht hin.
Ja. Yeah.
Und man muss halt irgendwie seinen eigenen Weg finden. Und ja, ich glaube, das ist bei allen wichtig.
Ja, voll. Da kann man sich auch nicht reinzwingen. Ich glaube, man braucht am Ende halt auch so, wie ihr jetzt eine Person habt, die euer Social Media macht, halt immer eine Person, die, egal wie kreativ du bist, egal was du für gute Bilder machst, gute Videos machst, du brauchst eine Person, die das irgendwie in ein Konzept fügt, dass es halt funktioniert für Social Media.
Voll.
Weißt du? Und da braucht man, glaube ich, einfach manchmal Leute für.
Ja, und ich bin halt auch, also Jules und ich, wir sind beide Boomers und kriegen es beide nicht hin. Und deswegen war es für uns wichtig, jemanden dafür irgendwann zu haben, weil wir haben uns wirklich am häufigsten deswegen gestritten.
Wirklich?
Ja, das war der häufigste Streitgrund eigentlich. Und seitdem wir jetzt jemanden haben, eine dritte Partei, die viel jünger ist, viel mehr weiß, was Fashion bedeutet, viel mehr weiß, wie man kommuniziert, was man kommuniziert. Seitdem ist es halt so, erzählt mir nichts, ihr beiden alten Säcke. Ich mach das.
Das schon.
Genau, und das ist halt total cool. Also es ist wirklich total cool. Es nimmt unglaublich viel ab.
Check. Ja. Dann kommen wir zu mit der letzten Frage, die ich persönlich immer sehr interessant finde. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? Wann hast du nochmal die Ausbildung angefangen? Mit 19, ne?
Mit 19 als Kellner und dann mit 23 die Ausbildung als Mobildesigner. Was würde ich meinem 15-jährigen Ich mitgeben? Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was andere denken. Ich glaube, das habe ich sehr spät erst gelernt. Mir war es immer sehr wichtig, was andere Leute über mich denken. Mir ist auch heute noch wichtig, auf jeden Fall.
Same.
Aber mal versuche, ich glaube, an Authentizität zu arbeiten, das ist das Allerwichtigste für mich selber im Umgang. Und auch wenn man mal sich peinlich verhält oder sowas, sich über sich selbst zu lachen und nicht immer so sich einzugraben und zu denken, boah, fuck. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich nicht über sich selbst ärgert, sondern einfach auch mal sagt, ey, wenn ich irgendwo stürze, falle oder was Blödes mache in der Schule oder was auch immer, die Leute lachen über mich, mal mitzulachen.
Ja.
Glaube ich.
Ich finde auch, wenn man so aus der Perspektive jetzt so, wärst du nicht du, sondern so dein bester Freund, wenn du das sehen würdest, wie eben irgendwas Peinliches passiert oder so und er aber authentisch reagiert, ist völlig egal irgendwie so. Und ist auch total lustig, wenn man sich dann einfach, wenn man sich selbst so ein bisschen egal ist.
Voll.
So.
Ja, also gewissen Dingen ja, aber das ist total wichtig, glaube ich.
Aber bei mir war das auch so, weil so dieses Ding von so mit Social Media anfangen war ja auch, weil ich die Stadt gewechselt habe und weil ich mir dann dachte, okay, hier kennt mich niemand, aber eigentlich war mir ja mega wichtig, was andere Leute von mir denken, so, die mir eigentlich komplett egal sein könnten, weißt du? Deswegen. Ja. Aber ich glaube, das kriegt man nicht abgestellt, aber ich glaube, dadurch, dass ich zum Beispiel diese Situation jetzt schon mal hatte, weiß ich in Folgesituationen, okay, damals hat mich das aber so viel, viel weiter gebracht, weil ich so auf mich gehört habe und jetzt das gemacht habe, was ich machen wollte und nicht das gemacht habe, was ich dachte, was vielleicht andere Leute nicht cool finden oder so, weißt du?
Welche Situation meinst du genau?
ja, dass ich so einfach so mehr gepostet habe und so auf Influencer getan habe, bis ich dann einer war, weißt du?
Ja, ich glaube, man rutscht da nur rein, ja.
Ja, ja. So, das,
da. Aber ich glaube, das ist halt auch das Beste, dass man einfach reinfühlt.
Ja.
Einfach mal Dinge ausprobiert und wenn daraus ein Beruf wird, umso besser.
Ja. Wir spielen am Ende jeder Podcast-Folge immer ein kleines Spiel.
Ja.
Und das würde ich jetzt auch gerne mit dir spielen.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Spiel heißt Snackable Facts. Man könnte auch einfach sagen, es ist zwei Wahrheiten, eine Lüge. Es geht immer rund...
Zwei Wahrheiten, eine Lüge?
Ja.
Okay, ich muss die Lüge erkennen.
Du musst die Lüge erkennen.
Okay.
Ja. Und es dreht sich immer rund ums Thema Essen. So auch heute. Deswegen werde ich dir jetzt die drei Facts vorlesen und dann kannst du mal schön raten, was hier wahr ist und was falsch ist. Mhm. Okay? Okay. Snackable Fact Number One ist, in Japan gibt es Melonen, die so teuer sind, dass sie oft als Luxusgeschenke verschenkt werden. Einzelne Früchte können mehrere hundert Euro kosten. Snackable Fact Nummer Zwei, die Currywurst wurde ursprünglich in Indien erfunden und später nach Deutschland gebracht. Und Snackable Fact Nummer Drei, Pizza Margherita wurde in Neapel nach einer Königin benannt und soll die Farben der italienischen Flagge widerspiegeln. Rot der Tomate, weiß vom Mozzarella und grün vom Basilikum.
Schwierige Frage. Ich glaube, das mit den Wassermelonen, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich mal ein Reel gesehen, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das letzte auch. Aber ich glaube, die Currywurst, damals haben sie ja aus Versehen Amerika entdeckt, obwohl sie ja Indien finden wollten über einen anderen Seeweg. Und ich glaube, da wurden schon mega viele Gewürze gehandelt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so im 15. Jahrhundert, oder wann war das 14. Jahrhundert, das dann mitgenommen wurde. Ich glaube, die Currywurst ist die Geschichte.
Das ist die Geschichte?
Mhm.
Bist du sicher, loggen wir die Antwort ein?
Das stimmt nicht, ne?
Du hast recht, es ist die Lüge, weil die Currywurst, ich lese dir kurz den Fakt dazu vor, Hertha Heuer wird weiterhin als die Erfinderin der Currywurst angesehen.
Geil, dass es dazu einen Namen gibt.
Ja, weil sie betrieb ab 1949 einen Imbissstand in West-Berlin auf der Ecke Kant-Kaiser-Friedrich-Straße, wo sie am 4. September 1949 die erste Currywurst mit einer selbstgemachten Soße serviert haben soll.
Geil.
Ne?
Grüße gehen raus.
Aber Grüße gehen raus. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Aber interessant, dass du auch dieses Video gesehen hast mit den Melonen.
Ja.
Weil spiele ich immer eine Proberunde, um zu zeigen, ob das Spiel auch Spaß macht. Die Person, mit der ich das gespielt habe, wusste irgendwie auch sehr nischig, dass es Melonen gibt, die extrem teuer sind.
Na, es gibt so einen Account irgendwie, der zeigt immer seinem Vater, glaube ich, so Früchte und sagt ihm, wie teuer das ist.
Ah. Das ist ein kompletter Account?
Genau, so ein kompletter Account. Da gibt seinem Vater immer irgendwelche Früchte, die aufschneidet und er probiert die und sagt, ob das schmeckt oder nicht. Und dann sagt ihm im Nachhinein, wie teuer das ist.
Ah, krass.
Irgendwie auch ein cooles Format.
Ja,
ich glaube, und daher kam das.
Schau mal, wie viel Wissen weitergetragen wurde, weil das jetzt schon sehr viele Leute wissen.
Ja.
Johann, es war mir ein inneres Blumenpflücken, dass du heute hier warst.
Danke gleichfalls.
Ganz viele tolle Sachen erfahren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge à la carte.